Rücktritt von der Viola Amherd. Wer übernimmt jetzt die Baustelle VBS? Mehr sparen bei der SRG als der Bundesrat will, braucht es einen Gegenvorschlag zur Halbierungsinitiative. Und Personalmangel bei der Armee, müssen jetzt Frauen in Tarnanzug. Das sind Themen live im Sonntag. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist heute meine Runde. Andrea Gmür, sie ist Mitte-Ständerätin aus dem Kanton Luzern. Tamara Funicello, sie ist SP-Nationalrätin aus dem Kanton Bern. Und der Thomas Matter, er ist SVP-Vizepräsident und Zürcher Nationalrat. Herzlich willkommen euch hier in der Runde. Lust und Frust von der Woche. Gefreut habe ich mich, dass es in Nahost eine Waffenruhe gibt, dass Geiseln von der Hamas freigelassen werden und nach über einem Jahr endlich heimkommen zu ihren Familien. Die ersten drei sind jetzt schon auf dem Weg. Die Situation, die bleibt natürlich fragil, aber für viele Menschen in der Region ist es mindestens ein Hoffnungsschimmer. Und die zweite Lust und Frust habe ich nämlich diese Woche wirklich kein grosser. Das sind die Fernsehpublikumszahlen. Die sind veröffentlicht worden in dieser Woche vom zweiten Halbjahr 2024. Fast 10% mehr Zuschauerinnen und Zuschauer im Sonntag. Das freut das ganze Team, das hinter dieser Sendung steht. Aber der Dank, der geht an Sie zu Hause. Herzlichen Dank für Ihre Treue. Andrea Gmür, Ärger und Freude bei dir?
Ärger oder vielleicht Frust ist für mich schon ganz klar der Rücktritt von unserer Verteidigungsministerin. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn sie das Amt noch möglichst lang ausgeübt hätte und weitergeführt hätte. Lust oder Freude ist eigentlich in doppelter Hinsicht der gestrige Samstag gewesen. Einerseits der Doppelsieg am Lauberhorn, eine sagenhafte Leistung von unseren Schweizer. Und andererseits, aus persönlicher Sicht, ich durfte gestern die ganze Familie den 91. Geburtstag von meiner Mami feiern. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie gut das ihr auch mit 91 noch geht.
Wunderbar. Tamara Funicello, Ärger und Freude bei dir?
Meine Freude ist politischer Natur. Wir haben in der Rechtskommission vom Nationalrat den Tatbestand Stalking noch mal bestätigt. Also man wird wahrscheinlich, wenn der Nationalrat auch ja dazu sagt, wirklich einen Stalking-Straftatbestand einführen in der Schweiz. Ich glaube, das ist für ganz viele Leute wichtig, dass man dort Handhabung hat, dass man dort wirklich auch vorgeht gegen die Täter, weil es ist ein Problem, gerade in Zeiten von sozialen Medien ist es ein Problem und ich bin da froh, dass wir diesen Schritt machen können. Meine Frust die kommt eigentlich erst noch, und zwar morgen, mit der Einführung, Amtseinführung von Donald Trump. Also ich finde das wirklich sehr schlimm. Ich finde es schlimm für die Welt. Ich finde es schlimm, dass ein verurteilter Sexualstraftäter, der tatsächlich das letzte Mal hat, die demokratischen Strukturen infrage stellt, der wieder angekündigt hat, dass er ganz viel von den wichtigen demokratischen Strukturen von den USA wird infrage stellen, dass der morgen vereidigt wird.
Danke vielmals. Thomas Matter, Lust und Frust diese Woche bei dir?
Ja, die Lust war auch politisch, nämlich unser jährlicher Albis Gietli, wo ein super Anlass war, über 1000 Leute, und wo das erste Mal ohne Christoph Blocher als Hauptredner stattgefunden hat, hat es das 36 Jahre gemacht. Aber ich muss sagen, der Roger Köppel hat ihn super ersetzt, hat eine super Rede gehabt. Und es war ein Traum auf der Oben. Mein Frust betrifft eigentlich unsere Wohngemeinde Meile. Das ist zwar letztes Jahr passiert, aber erst diese Woche eigentlich publiziert worden. Da hat der vorbestrafte Marokkaner, der illegal in der Schweiz war oder immer noch ist, mit seinem angeblich minderjährigen Komplizen x Auto eingebrochen, die Scheiben eingeschlagen. Man hat ihn dann bei der Bade verwischt. Und diese Woche ist das Urteil gekommen. Strafbefehl. Und dort habe ich gemeint, ich lese nicht mehr richtig in der Zürcher Seezeitung, wo gestanden ist, erstens bedingte Geldstrafe. Bedingt heisst also, er muss es nicht zahlen, obwohl er fortbestraft ist und illegal in unserem Land ist. Und zweitens eine Buße von 100 Franken. Da habe ich wirklich gemeint, ich lese nicht mehr recht. Das muss man sich das mal vorstellen. 100 Franken Buß für das, dass man x Auto-Jeepen einschlägt. Und wenn ich irgendwann in einer 30er-Zone 2-3 Kilometer schnell fahre, dann zahle ich mehr als 100 Franken Buß. Also ein Beispiel, wo ich schon langsam Angst bekomme, dass gewisse Bereiche in unserem Rechtssystem am Verlottern sind.
Das könnt ihr ja ändern im Parlament. Danke vielmals, Thomas Matter. Wir kommen zum ersten Thema. Es ist das Schweizer Thema der Woche. Das Land braucht eine neue Bundesrätin oder einen neuen Bundesrat.
Die Bundesrätin Viola Amherd tritt überraschend per Ende März zurück. Die 62-jährige Mitte-Politikerin aus dem Kanton Wallis ist seit 2019 Mitglied der Landesregierung. Mit ihrem Abgang fährt auch das Kandidatenkarussell anzudrehen. Klar ist, der Sitz bleibt bei der Mitte.
Thomas Matter, unbestritten ist, dass der Sitz in der Mitte bleibt, mindestens bis jetzt. Und eigentlich müsste jetzt die SVP Verantwortung übernehmen. Eigentlich müsste doch jetzt die SVP nach der Kritik und der Rücktrittsforderung an Viola Amherd sagen, okay, jetzt übernehmen wir wieder das VBS.
Ja, also, wir würden eigentlich nicht Nein sagen, das VBS zu übernehmen. Wir müssten uns einfach das Mitte-Links-Parlament den dritten Bundesrat geben.
Ja, nein, er hat ja zwei drin. Der Gibarmann hat es schon mal gehabt.
Der Albert Rösti macht einen super Job im UWEC. Ist mir schon klar, dass sie Linken ihn weg haben wollen, dass sie wieder Geldschleusen aufmachen können. Und mit dem Guy Parmelin haben wir einen super Bundesrat im Wirtschaftsdepartement. Wir müssen das VBS aufräumen, aber eben, da brauchten wir einen dritten Bundesrat für das.
Ich glaube, da helfen wir nicht mit bei einem dritten Bundesrat. Das ist unbestritten. Kritik an der Viola Amherd. Es gibt tatsächlich viele Baustellen in diesem VBS. Ist die nicht ein Stückchen weit auch berechtigt?
Ich glaube schon. Also, ich meine, wir haben es jetzt in den letzten Wochen auch lesen können. Wir haben es auch noch heute in der Zeitung lesen, in der NZZ am Sonntag. Wir haben auch bei dem Funksystem ein Problem. Die Finanzdelegation hat einen Brief geschrieben, wo sie nämlich herausgefunden haben, dass es ein Projekt gibt im Wert von etwa 19 Milliarden, was schon ein rechter Betrag ist, 19 Milliarden, die nicht gesichert sind, wo nicht klar ist, wie es weitergeht. Es gibt x Pannen. Wir haben Probleme, weil irgendwie Munition verloren geht. Und das in einem Land, wo jede Kuh gezählt wird, einfach damit wir uns einig sind. Also es gibt Baustellen, die Baustellen, die muss man aufräumen. Ich glaube aber nicht, und das ist auch klar, also wir können jetzt hier alle sagen, wo das wir wollen, wer, das wäre, welches Departement übernimmt, das ist am Schluss Entscheidung vom Bundesrat.
Du hast gesagt, du hättest gerne gehabt, dass die Viola Amherd noch länger bleibt, dass sie das noch besser macht, aber die Baustellen siehst ja du auch.
Nein, das sind nicht Baustellen. Ich bestreite nicht, dass gewisse Projekte nicht optimal laufen, aber da ist man dran. Ich muss sagen, ich will unbedingt, dass das VBS in Mittehand bleibt. Also, sorry, Herr Matter, aber so wie die SVP momentan unterwegs ist, wäre es eine absolute Katastrophe, wenn jetzt das VBS in SVP-Hand wäre. Frau Amherd hat unglaubliche Errungenschaften in den letzten Jahren angebracht. Erstens hat sie einen Kampfjet durchgebracht. Die Vorgänger haben das nicht angebracht. Zweitens hat sie das Armeebudget massiv erhöhen. Und also drittens, und das ist
das Parlament hat das
drittens, und das ist mir auch sehr wichtig, sie hat einen Kulturwandel innerhalb der Armee angebracht. Sie hat angebracht, dass man jetzt höchste Führungsebene Leute an der Spitze haben, die eben merken, dass auch die Gesellschaft heute eine andere ist als noch vor 20 Jahren. Sie hat geschaut, dass Frauen in die Armee kommen. Sie hat Inklusion vorantrieben. Und auch das ist für die Armee, für die Akzeptanz, Sie sagen jetzt gerade auch wie die Linke, wichtig. Aber das Wichtigste, was sie wirklich erreicht hat, sie hat die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit von unserem Land schon massiv stärken. Gut.
Also siehst du das auch so mit dem Kulturwandel in der Armee? Spürst du den?
Also ich spüre jetzt den Kulturwandel nicht, was ich aber muss sagen, und da bin ich mit der Frau Gmür absolut einverstanden. Frau Amherd hat ja die Studie in Auftrag gegeben zur Diskriminierung in der Armee, wirklich eine wichtige Studie, die aufgezeigt hat, auch die Mangel, die man hat in der Armee. Also über 90% von allen Frauen in der Armee erleben sexualisierte Gewalt. Das muss man sich schon mal vorstellen. Sie hat dort nämlich auch erklärt, dass sie Massnahmen wird ergreifen, ob man sie gut findet oder nicht. Das ist sicher so. Aber dass gewisse Punkte gut sind, die nicht davon verschleiern, dass es gewisse Punkte gibt, die nicht gut sind. Also das ist ganz klar so. Und wir können das nicht wegdiskutieren. Es gibt Beschaffungsprobleme, es gibt Probleme mit Investitionen, es hat ein Puff in die Finanzen. Also das ist relativ
aber
klar.
Aber die Beschaffungsprobleme, die hat es ja schon bei deinen Bundesräten gegeben. Das ist doch einfach das VBS, das ist sehr schwer führbar.
Also erstens muss ich sagen, Frau Gmür hat recht, wenn sie sagt, Frau Amherd hat einen super Job gemacht in Sachen Beschaffung Kampfjet. Das hat sie tatsächlich gemacht. Das ist eine schwierige Sache. Es war ganz knapp, aber das hat sie geschafft. Aber nachher hat sie primär Woke, Gender- und Klimapolitik betrieben und Entschuldigung, die Armee ist mit irgendwelchen Salärdächern und mit irgendwelchen Frauenunterwäsche nicht mehr verteidigungsfähig. Und selbst der Herr Siesli hat gesagt, Schweizer Militär ist heute nicht mehr glaubwürdig verteidigungsfähig. Also sie hat, ich muss es leider so sagen, sie hat schon einen Trümmerhaufen hinterlassen. Und nochmals zum Budget. Ich meine, unsere Bundesräte im VBS, die haben natürlich ein viel tiefes Budget gehabt. Und es war nicht der Amherr, der das Budget erhöht hat. Das Parlament,
und zwar mit Hilfe... Und dann möchte ich zur Nachfolge
mit Hilfe der SVP haben wir endlich das Budget können erhöhen.
Der Gesamtbundesrat hat eine rechtsbürgerliche Mehrheit mit zwei SVPler und zwei FDP-Bundesräten. Und bis heute haben sie es nicht angebracht, die Mittel bis 2030 zu sprechen. Es ist das Erbslizählen, das wichtiger ist im Gesamtbundesrat als Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit vom Land und von der Bevölkerung zu schützen. Gut.
Aber Andreas, also, du weißt, es liegt nicht Punkt an der SVP-Bundesrat.
Jetzt machen wir einen Punkt, weil jetzt brauchen wir nämlich, du hast gesagt, es braucht jemand in der Mitte, der das VBS übernimmt, explizit. Du hast ja schon ein bisschen Zeit gehabt, um zu überlegen. Auch dein Name ist in den Raum gestellt worden. Ist es für dich eine valable Idee, um zu sagen, ich kandidiere?
Also wenn man die Möglichkeit hat, Bundesrätin zu werden, dann sollte man sich das sicher überlegen. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in der Sicherheitspolitischen Kommission. Ich darf die Kommission seit einem Jahr präsidieren. Ich arbeite gerne mit diesen Leuten in dem VBS zusammen. Und einfach das Wichtigste ist, jetzt unabhängig von mir, das Wichtigste ist, dass die neue Bundesrätin oder der neue Bundesrat ganz klar sagt, das ist das Wichtigste von allen 7 Departementen. Ich weiss einfach nicht, wo der Gesamtbundesrat international anschaut, wenn man überall noch Krieg hat, wenn man Cyberangriffe hat, wenn man Desinformation hat und wenn man eine Armee hat, die im Moment, da bin ich mit dem Herrn Matter einig, nur Handlungsbedarf hat.
Also das hat für mich nach einem Ja getönt.
Wie gesagt, ich warte jetzt einmal, was morgen unser Parteipräsidium und auch der Fraktionsausschuss dort kommunizieren. Und dann schaue ich dann weiter.
Thomas Matter, was muss die Nachfolgerin oder der Nachfolger mitbringen? Für dich, was ist für dich zentral?
Also zentral ist, dass man nach dem ultralinken SP-Ticket mit Herrn Pult und Herrn Jans und nachdem wir halt leider auch eine linke Mitte Bundesrätin hatten, dass wir jetzt ein ausgewogenes, bürgerliches Ticket präsentiert bekommen, mit mindestens 2 Namen drauf.
Tamara Funicello, es gibt ja den Bürgerblock, wo man sagt, SVP, FDP im Bundesrat, die 4, die dort quasi durchregieren. Ich habe das auch ein bisschen rausgespürt bei den Voten. Was ist für dich zentral? Geht es um die politische Ausrichtung oder geht es um die Fähigkeit?
Ich glaube schon, dass eine politische Ausrichtung wichtig ist, aber am Schluss ist es ein Mitte-Bundesrat, Bundesrätin. Und auch wenn der Herr Matter jetzt hier sagt, dass Frau Amherd links ausgerichtet ist, also da hat Frau Gmür absolut ein Recht. Also es ist die Bundesrätin, die am meisten Ausbau in der Armee erwirkt hat in den letzten sicher 10, 15 Jahren. Also von dem her, ich glaube, das ist nicht eine besonders linke Bundesrätin gewesen. Und die politische Ausrichtung ist wichtig, aber es wird eine Mitte-Bundesrätin sein. Also das ist ja auch richtig. Mir ist es wichtig,
also für dich ist es eine Frau?
Ich fände es sehr gut, wenn wir ein Ticket bekommen mit sicherer Frau drauf. Und grundsätzlich, und das möchte ich schon auch festhalten, ich finde, dass im Jahr 2025 ein Bundesrat, der nur noch 2 Frauen drin hat, das ist eigentlich nicht, das kann man eigentlich nicht mehr vertreten. Und ich wünsche mir schon, dass wir genug Frauen zur Auswahl haben, damit wir eine wählen können.
Die Ticketdiskussion wird dann noch laufen. Was ist eigentlich so dein bevorzugte Ticket? Ist das ein 2er-Ticket? Der Gerhard Pfister hat sich jetzt zurückgezogen. Für viele überraschend, für dich auch?
Der Gerhard Pfister ist ein hervorragender Parteipräsident. Er ist ein unglaublich starker Strateg, ein unglaublich starker analytischer Geist hat er auch. Was mich aber schon eben überzeugt hat, ist seine Begründung, wieso dass er nicht möchte antreten. Dass er eben unglücklich wäre in diesem Amt. Und zwar ist sich der Gerhard Pfister gewöhnt, Entscheid allein zu fällen. Frau Amherd hat bei ihrem Rücktritt etwas gesagt. Sie sagt, als Bundesrätin haben wir einmal die Möglichkeit, unabhängig und komplett selbstständig allein einen Entscheid zu fällen. Und das ist der vom Rücktritt. Und ich muss sagen, ich bin überzeugt, der Herr Pfister hat den Entscheid mit seiner absolut wichtigsten und besten Beraterin, die er jetzt seit 30 Jahren hat, respektive die ihn jetzt auch 9 Jahre als Parteipräsident begleitet hat, nämlich seine Frau, Franzi, eingehend und im Detail besprochen.
Und die Frauenfrage für dich, Tamara Funicello, hat gesagt, es gehört der Frau auf das Ticket?
Da bin ich absolut einverstanden mit der Frau Funicello. Ja, 2 Männer und 1 Frau.
Also ein Dreierticket.
Ein Dreierticket.
Also, wir reden weiter. Morgen wird die Mitte sagen, wie der Fahrplan weitergeht. Du wirst dir noch ein bisschen Gedanken machen, bis du dann definitiv Ja sagst, wenn ich das rausgehört habe. Richtig, danke vielmals. Wir kommen zum nächsten Thema. Die Gebühren für die SRG sollen gekürzt werden mit einem neuen Vorschlag.
Nationalratskommission für Verkehr und Fernmeldewesen hat sich diese Woche für einen Gegenvorschlag zur SRG-Halbierungsinitiative ausgesprochen. Der Vorschlag sieht unter anderem vor, dass die Unternehmen von den Radio- und TV-Gebühren befreit würden und auch die Haushaltsabgaben gesenkt werden. Die Gegner sind nicht einverstanden und warnen vor einer Schwächung der Medien.
Andrea Gmür, morgen diskutiert die zuständige Kommission vom Ständerat darüber. Du bist dort dabei. Findest du es richtig, die SRG noch weiter einzuschränken mit einem Gegenvorschlag zu der 200-Franken-Initiative?
Nein, ich finde es nicht richtig. Ich werde den Gegenvorschlag aus dem Nationalrat mit hundertprozentiger Überzeugung nicht unterstützen. Weil der Bundesrat hat ja bereits eine Verordnungsänderung beschlossen, wo es darum geht, dass man die Haushaltsabgabe von jetzt von 335 bis 2029 auf 330 Franken dort senken. Auf 300 dort senken, jawohl. Und wo man auch die Unternehmen, die Kleinen, weiter dort entlasten, wo man eben erst bei einem Umsatz von 1,3 Millionen anfährt. Und das heisst, 80% der Unternehmen sind dann nicht mehr von dieser Unternehmensabgabe betroffen. Ich möchte, dass die SRG weiter kann existieren. Es ist so schon anspruchsvoll mit dem Entscheid vom Bundesrat. Es braucht ein massives Sparprogramm, 17% Kürzung. Und wir haben einen Service-Public-Auftrag. Wir haben 4 Landessprachen. Ich weiss nicht, wie die SRG noch mehr Kürzungen
also das könnte. Das muss ich auch freuen, wenn du das hörst. Es war sehr ein knapper Entscheid in dieser Kommission mit einer Stimme Unterschied. Aber glaubst du dann wirklich, dass jeder Gebührenfranken bei der SRG richtig eingesetzt ist?
Ja, das glaube ich wirklich. Und ich möchte festhalten, wir sind in Zeiten der sozialen Medien. Wir sind in Zeiten von Fake News. Wir sind in Zeiten, wo die Zeitungen darauf angewiesen werden, dass man auf einzelne Artikel klicken. Das sind Zeiten, wo man einen starken öffentlichen Rundfunk braucht, wie man den in der Schweiz hat. Wir dürfen nicht vergessen, das SRF, das SRG, das ist ein Verein. Jede und jeder von uns kann Mitglied werden dort. Das ist ein Fernsehen, der gedreht wird von den Leuten. Das ist ein Fernsehen, der da ist, mit dem Auftrag, uns zu informieren, Demokratie zu stärken, die 4 Landessprachen, die schon Frau Gmür hat angesprochen, auch tatsächlich zu vertreten. Das ist so wichtig, dass man das macht. Und wir sehen im Ausland, wir sehen vor allem auch in Amerika, was passiert, wenn das nicht mehr der Fall ist. Ich meine, wir haben dort einen Tech-Milliardär, der eigentlich die wichtigste Plattform einfach kontrolliert, entscheidet, was gezeigt wird und was nicht. Da braucht man einen guten Service-Public, um Demokratie aufrechtzuerhalten.
Thomas Matter, es wird wahrscheinlich nichts mit dem Gegenvorschlag, wenn ich da schaue. Also die Initiative wird wahrscheinlich allein vor das Volk kommen. Schwierig. Man hat schon No-Bilag deutlich abgelehnt.
Gut, also das ist nicht No-Bilag. No-Bilag ist die Auflösung vom Schweizer Fernsehen. Was wir machen wollen, sind Gebühren reduzieren. Einerseits für die Wirtschaft. Es kann nicht sein, dass ein Schreinermeister privat muss Gebühren zahlen, und zwar happige Gebühren. Jetzt sind es noch 335 Franken, später wären es dann 300 Franken. Das ist übrigens lustig, da redet man von 10% Reduktion. Und man behauptet, die Schweizer Fernsehen müssen jetzt schon 17% sparen. Das ist lustig. Aber das ist ein Nebenschauplatz.
Auf jeden Fall,
wenn wir ja die Gebühren von 335 auf 200 senken für Privatpersonen. Ich meine, ich sehe das bei meinen Töchtern, 300 Franken, das ist viel Geld für Leute, die nie ein SRF konsumieren, weder Radio noch Fernsehen. Und wenn sie sich im Online-Bereich aktiv, weil das die privaten Medien sofort würden decken und können decken. Ich meine, wenn ich jetzt mit Privatunternehmern rede, die im Medienbereich tätig sind, die rasten fast aus ab dem Wettbewerbsvorteil von der SRG. Das geht einfach nicht. Und übrigens, der indirekte Gegenvorschlag, der kommt nicht von uns. Der kommt, wenn ich recht informiert bin, von der FDP. Ich finde den insofern vernünftig, erstens, dass sie auf der Wirtschaftsseite das gleich machen wollen, wie die Initiative. Gebühren, habe ich gehört, wenn sie nicht weiter senken. Gebühren, wenn sie bei 300 Franken lassen. Und die dritte Idee finde ich auch gut. Bis jetzt ist es so, übrigens in Sachen Fake News, es hat noch nie so viele UPI-Beschwerden gegeben, die gut geheissen wurden, gegen dessen gegeben, wegen Fake News. Und bis jetzt passiert aber gar nichts. BAKOM hat kein Instrument. Bei uns Banken gibt es, wenn wir ein Eich machen, gibt es Berufsverbot, es gibt Gewährsentzug.
Gut, bei den Banken gibt es auch
ein Beispiel, oder?
Ein grosses.
Ja, ja, nein, das gibt es. Aber dort hat wenigstens die Aufsicht ein Instrument. Also. Und jetzt will man, dass BAKOM eine Möglichkeit hat, einen SRG-Journalist, der unausgewogen berichtet, dass der auch entsprechende Massnahmen
also bekommt. Ich nehme zwei Punkte mit. Schärfere Aufsicht plus, und das ist auch wieder im Gegenvorschlag, sogenanntes Subsidiaritätsprinzip. Klingt ja wunderschön. Es geht darum, dass der SRG zum Beispiel im Sport mehr mit Privaten zusammenarbeiten muss. Ist das nicht etwas Sinnvolles? Also, dort geht es ja jetzt nicht darum, um die publizistische Hoheit.
Also ich möchte einfach noch etwas zum Herrn Matter im Beispiel von der Banken sagen. Also ich meine, wenn man das ganze CS-Debakel gesehen hat, ich glaube, wenn man an einem Ort massiven zusätzlichen Regulierungsbedarf hat, dann ist es in erster Linie bei den Banken.
Nein,
und da kann man,
nein.
Da kann man ja nicht sagen,
es gibt quasi 300 Banken, liebe Andrea,
ja,
und die 300 Banken arbeiten alle gut. Jetzt, wir haben mit der CS
jetzt reden wir nicht über die CS. Jetzt reden wir nicht über CS, sondern nein, über die SRG.
Ich kann noch ein Beispiel kurz für ihn aufnehmen. Bei der SRG. Man hat bei der UBI, bei der unabhängigen Beschwerdeinstanz, jetzt schon Sanktionsmöglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, jeden Fall im Detail zu prüfen. Was ich nicht möchte, ist, dass am Schluss die journalistische Unabhängigkeit komplett aus dem Ruder läuft. Dass jeder Journalist am Schluss muss Angst haben, dass er vor die Tür gestellt wird. Aufgrund von dieser UBI, wenn wir das massiv dort übertreiben, das wäre ganz schlecht.
Gut.
Weil
ja. Ja. Aber ich will auch bei diesem Leistungsauftrag, das ist ja ein weiteres Thema, zum sagen, was soll denn die SRG machen? Ist nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich das zu überlegen? Thomas Matter hat es gesagt, online zum Beispiel breitet sich die SRG massiv aus.
Ja, das ist ja auch gut so. Es ist ja auch richtig, dass die SRG dafür sorgt, dass sie ein jüngeres Publikum erreicht irgendwie, damit Thomas Matter seine Töchter, nämlich auch unabhängig informiert werden können. Und ich möchte gerne einfach noch etwas sagen zu den privaten Medien. Ich meine, es vergeht fast keine Woche, wo man nicht irgendeine Meldung hat, dass irgendein Medienhaus Journalistinnen und Journalisten entlassen, wo man irgendwie abbauen
ja,
mit diesen
genau.
Informationen.
Wegen der SRG.
Und das nicht wegen der SRG.
Wegen der SRG,
nicht wegen der SRG, sondern wegen AktionärInnen, die ja. immer wie mehr absahnen bei diesen Sachen. Oh, und vor allem, weil es sich halt einfach schlicht nicht lohnt. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem.
Genau.
Und wir müssen als Politikerinnen und Politiker dafür sorgen, dass die Bevölkerung in diesem Land anständig informiert ist.
Gebühren,
damit sie dann entscheiden, Herr Matter, ob der oder ich recht hat. Richtig ist, dass darüber informiert wird, und zwar unabhängig.
Du hast vielleicht genug Geld, du kannst das einfach zahlen, die 300 Stutz im Jahr. Es gibt
Herr
viel.
Matter, wer
es gibt
unter
viel,
uns zwei? Ihr seid Milliardär, viel. Ich nicht.
Ja, also,
einfach, damit
aber ich
setze
mich eben ein. Ich setze mich ein.
Also, ich glaube, wir alle da rein könnten 300 Franken zahlen.
Es gibt viele Schweizerinnen und Schweizer, die 300 Franken viel Geld
haben. Nein, aber ich glaube, Herr Matter, Sie setzen sich definitiv nicht für den kleinen Schweizer ein, wenn sie sagen, wir müssen die Unternehmensabgabe für Milliardenkonzerne, ich sage auch für ihre Bank, komplett...
Von der Initiative, die geht auf 200 Franken.
Ja, gut, aber das sie müssen die Unternehmensabgabe komplett streichen.
Gut, wir müssen den Punkt machen. Wir haben noch mal ein Thema, nämlich die Frauen, die der Armee aus der Personalkrise helfen sollen.
Die Schweizer Armee hat Personalmangel. Bis im 2030 könnte der Armee rund 30'000 Soldaten fehlen und auch im Zivilschutz sieht es nicht rosig aus. Darum setzt noch Bundesrätin Viola Amherd auf die Frauen. Ein obligatorischer Orientierungstag soll die Schweizerinnen können überzeugen, freiwillig in Dienst zu gehen. Dafür wäre eine Verfassungsänderung nötig.
Tamara Funicello, was ist so schlimm, dass man an den obligatorischen Orientierungstag jetzt auch Frauen will schicken. Sie können ja immer noch Nein sagen.
Ich finde es nicht per se schlimm, aber was man sich muss überlegen muss, ist, ob es irgendein Problem lösen. Wir haben vorhin in dieser Runde hier eigentlich aufgezeigt, was alles für Probleme das wir haben innerhalb von der Armee. Ich glaube, kein einziges davon wird damit gelöst, dass man jetzt Frauen dazu bringt, dass sie noch an einen Orientierungstag müssen. Zudem muss man sich bewusst
sein. Also hast du das Gefühl, dass mehr sagen, das ist vielleicht noch spannend für mich als jetzt?
Frauen können schon jetzt gehen, wenn sie wissen, sie machen es nicht. Und das hat sicher einen Grund. Einer der Gründe haben wir vorhin gerade genannt. Oder? Wir haben eine Studie, die zu Diskriminierung herausgegeben wurde in der Armee. Und das finde ich schon auch noch krass. Oder? Da haben wir eine Studie, die rauskommt, vor ein bisschen mehr als einem Monat, wo drin steht, über 90% der Frauen erleben sexualisierte Gewalt. Dann kommt ein Monat später, sagen wir, super, und jetzt gehen alle jungen Frauen genau an diesen Ort
her. Ist das nicht wirklich eine Absurdität? Jetzt versucht man mit den Frauen das Problem zu lösen, das die Armee hat. Es fehlen aktuell im Zivilschutz 12'000 und in der Armee bis Ende Jahrzehnt 30'000.
Also wir diskutieren ja dann in der Sicherheitspolitischen Kommission die beiden Dienstpflichtmodelle diskutieren. Ich persönlich hätte gerne eine Kombination von beiden. Für mich ist der Informationstag, der obligatorische, für Frauen erst der erste Schritt. Ich möchte einerseits, dass wir Zivildienst und Zivilschutz hier zusammenlegen. Aber gleichzeitig möchte ich auch eine Dienstpflicht für Frauen. Und zwar bin ich überzeugt, dass das gesellschaftspolitisch eine massive Verbesserung gäbe. Wir hätten auch die ganze Alimentierungsproblematik gelöst. Und ich bin überzeugt, man sieht das in Israel, wo die Frauen zwingend, also obligatorisch, eine Dienstpflicht absolvieren müssen. Da gibt es ganz ein anderes Verhältnis zwischen den jungen Männern und den jungen Frauen. Nie sind so viele junge Frauen in der Start-up-Szene vorhanden wie in Israel. Für mich gibt es da ein Riesenpotenzial, weil ich finde, wir haben gesellschaftspolitisch, was Gleichstellung anbelangt und auch was das Ernstnehmen von Frauen anbelangt. Und das sage ich als Frau und als Ständerätin. Ich fühle mich dort nicht immer ernst genommen. Ich glaube, das könnte für die jungen Frauen massiv etwas ändern.
Also, der Punkt, also Dienstpflicht auch für Frauen, höre ich von da raus. Aber ist es dann fair, wenn man jetzt auf Frauen zugeht, weil sich einfach viele Männer quasi aus der Armee zurückziehen, weil sie einen Grund suchen, damit sie nicht in die Armee müssen?
Also, ich finde es eigentlich gut, dass der obligatorisch Informationstag gibt. Damit die Frauen sich wenigstens informieren können, um was geht es, ist es etwas Interessantes oder nicht. Das ist schon mal ein guter Schritt. Jetzt, ob es eine obligatorische Dienstpflicht geben für Frauen, da gibt es Sachen dafür und dagegen. Also ich meine, wenn wir ehrlich sind und wir reden von Gleichberechtigung, gehört halt das auch dazu. Oder? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, da wird vielleicht Frau Funicello jetzt staunen, aber ich persönlich finde, Frauen machen viel mehr sogenannte Care-Arbeit als Männer, sprich innerhalb von der Familienpflege, Eltern, Grosseltern usw. Da haben sie oft eher das soziale Gen, was in diesem Bereich super ist, in der Politik vielleicht weniger.
Aus seiner Sicht.
Aber ich möchte noch etwas sagen. Meine Tochter ist in der Armee. Meine Tochter hat DRS gemacht. Meine Tochter ist mittlerweile Leutnant. Sie hat mir gesagt, sie sei noch kein einziges Mal nur annähernd irgendwie sexuell belästigt worden. Und die ganze Kompanie hat keinen einzigen Fall, keine einzige Reklamation.
Gut. Also es gibt also positive auch Beispiele, aber es gibt auch die Studie. Das muss man auch sagen. Tamar Furnisch, ist denn das die Angst? Der erste Schritt ist der Orientierungstag, der zweite Schritt ist die Dienstpflicht.
Nein, überhaupt nicht. Aber es geht darum, wo wir investieren und wo nicht. Und es freut mich sehr, dass der Herr Matter eingesehen und das auch hier sagt, dass Frauen tatsächlich sehr viel mehr Care-Arbeit leisten in unserer Gesellschaft. Jetzt ist es aber so, dass man im Zug vom letzten Jahr tut man jetzt entscheiden, dass man den Orientierungstag für die Frauen einführen will. Das kostet uns rund 1 Milliarde. Und gleichzeitig hat man aus Kostenspargründen gesagt, dass man nicht in die Kitas investieren will. Gut. Das ist nämlich auch eine Frage
von der Schweiz.
Das ist nicht etwas vom Bieren. Verglichen. Gut, wo am Schluss haben wir ein Bundesbudget.
Noch ein Satz, wir sind am Schluss von der Sendung. Ein Satz darfst du noch sagen.
Wir haben ein Bundesbudget. In diesem Bundesbudget müssen wir uns entscheiden, wo wir investieren und wo nicht. Und wenn ich in die jungen Frauen möchte investieren, dann möchte ich bei den Kitas investieren.
Danke vielmals. Tamara Funicello, Andrea Gmür, Thomas Matter für die engagierte Diskussion. Ich merke, wir können die Sendung noch verlängern. Morgen im Tagtäglich geht es um die Amtseinführung von Donald Trump. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Ade miteinander.